Michael und Dominik, die Experten der Nullnummern, podcasten überall und immer gern. Mangel an Expertise, das ist kein Wunder. Hochwertigen Bullshit, den bringen sie in Schwung. Bullshit-Experten, sie labern nur Dünnschiss. Viel zu sagen, haben sie nicht einmal nix. Michael und Dominik, sie fordern sich gegenseitig mit Rätseln und Witzen, sie sind höchst erfreulich. Der eine spricht von Nonsens, der andere von Daten. Noch keiner von beiden kann etwas wirklich erklären. Sie reden und reden, ohne es zu beweisen. Am Ende bleibt nur ihr Bullshit übrig, der alle zerstreut.
4,5 Wochen ist es her, aber wir sind zurück.
Ja, und wir haben erwähnt gehabt. Hallo Michael.
Eigentlich
was?
Was eigentlich, wir haben was? Das war vorher das zweite Mal das Wort. Da merkt man, wie wir aus der Übung sind.
Ich glaube, wir haben auch dafür wen gehabt, der am Tag pünktlich war.
Ja, sollen wir das gleich als Einstiegsthema nehmen, warum wir so lange Pause gehabt haben?
Ja, können wir gerne machen.
Dann machen wir das. Aber das würde ich ja dann eher dir überlassen. Das ist, glaube ich,
wir haben deswegen so lange Pause gemacht, weil wir E-Appet habe, ich muss ja nicht mehr so viel schlafen. Und na, die Frieda ist auf die Welt gekommen.
Herzlichen Glückwunsch, Dominik.
Dankeschön.
Alles fit, alles gesund, alles gut?
Alles gesund. Mittlerweile ist sie fast schon 5 Wochen alt. Also am Sonntag werden es 5 Wochen. Unglaublich, wie schnell das vergeht.
Voll.
Mittlerweile ist schon so alt, das kriegt sogar schon die Babyakne.
Ja.
Aber schaut witzig aus, schaut aus wie ganz erdbefüllt im Gesicht.
Ja, es hat der Kiliman auch gehabt.
Ja, und jeden Tag ist anders, also es verschiebt sich die ganze Zeit.
Ich nenne ihn jetzt nicht mehr Kilian, sondern Kiliman. Das finde ich viel lustiger.
Hat einen Steinbruch auch schon gehabt.
Ja, er ist ja fast, also 9 Wochen alt. Ne? Da hat man dann schon. Also ich glaube, wir müssen uns sowieso überlegen, Dominik, ob unser Podcast-Expertise Mangelware jetzt nicht offiziell zum The Young Dads Podcast wird, weil wir werden nicht drum rumkommen, dass wir episodenweise über das austauschen. Ich glaube, es geht nicht anders.
Ja, das müssen unsere Zuhörer, Zuhörerinnen einfach akzeptieren.
Sie müssen durch.
Ja, es hilft nichts.
Du warst jetzt 4 Wochen warst jetzt zu Hause, oder?
Also genau, ich war ein bisschen länger Pause gemacht, wie es bei dir war. Oder war den Grund gehabt, dass wir jetzt 2 kleine Kinder daheim haben. Eins mit 2,5 und eins mit 0. Und was ich ein bisschen vergessen habe, ist, oder gar nicht irgendwie im Schirm gehabt habe, ich habe zwar schon immer gewusst, so mit 2 Kindern ist das ganz anders wie mit 1 Kind und so weiter, aber dieses Monat oder die Zeit, was man halt da hat am Anfang nach der Geburt, habe ich ganz vergessen, dass das mit 2 Kindern ja ganz viele andere Herausforderungen hat wie mit 1 Kind, weil ich weiß nur, bei der Mathilde, beim ersten Kind, war ich 4 Wochen daheim. War einfach mega chillig, weil entweder meine Freundin hat das Baby am Bauchlein gehabt oder ich den ganzen Tag und der andere hat halt irgendwie gekocht oder geschaut, dass das andere funktioniert. Und mit 2 Kindern hat halt, also ist meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf Mathilda, auf unser erstes Kind und meine Freundin hat sich um die Fühler gekümmert, weil natürlich die nuckeln muss.
Ja, ist eh klar. Du kannst dir noch keine Milch geben. Nur nicht.
Nur nicht.
Aber trotzdem schön. Also anstrengend, aber schöne Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Die ersten 2 Tage waren ganz, also wie dann Mathilda daheim war, weil man denkt, ja, hoffentlich bleibt das nicht so. Weil Mathilda ist normalerweise irgendwann bei uns in der Nacht zu uns umgekommen. Und Friede ist jetzt nicht eine, die jetzt die ganze Nacht durchschlaft. Mathilda war so eine, die hat, glaube ich, am 11 ins Bett und geschlafen bis um 7. Das war richtig gemütlich in der Nacht. Frieda wird halt alle 2 Stunden einmal munter und da macht sie ein paar Laute. Und wenn Mathilde auch bei uns im Bett liegt, wird die munter. Mhm. Und die ersten 2 Nächte waren halt so, Mathilde wird munter und dann kann sie halt nochmal sofort einschlafen und dann muss ich halt mit ihr in der Nacht aufstehen, ein wenig spülen und so weiter. Und wenn aber schon draußen irgendwas hell ist,
Dann schlafst du gar nicht mehr.
Na, dann sagt Papa, es ist schon hell draußen, wir können schon frühstücken.
Da hat der Wunsch, bis ihr dann erkennt, was im Winter auf die Welt kommt, was bis Semi-Fenster ist, oder?
Und am Anfang war es halt, also ich habe halt am Anfang, bevor das zweite Kind da war, haben wir so Zeiten gehabt, 7 bis 8, dass Matilda geschlafen hat, also es recht gemütliche Zeiten. Und mit der Frieda hat sie das irgendwie ein bisschen nach vor verschoben, zwischen 5 und 6 jeden Tag, weil das ist jetzt schon hell. Aber Matilda hat nach den ersten 2-3 Tagen, glaube ich, war es selber zu laut, dass das Frieda über lauter gemacht hat in der Nacht. Sie kommt jetzt nur mehr in der Früh um. Sie kommt dann zwar um, möchte eigentlich nur schlafen, aber dann schafft es nicht und dann kommt es drauf, es ist ja schon hell. Wir gehen dann ja schon Frühstück.
Und machst du dann eine Pizza in deinem Pizzaofen, oder was?
Ja, so ungefähr. Na, ist auf jeden Fall, sag mal, actionreiche Tage und kurze Nächte.
Ja.
Zwischendrin haben wir mal Magen-Darm gehabt. Also wir haben nach ein paar Wochen
ohne Scheiß
mal sehr viel Kinderbesuch gehabt, die alle schon im Kindergarten waren und irgendwo dürfte da was auf die Matilda gegangen sein.
Hat sich ein Rotavirus reingeholt.
Ja, ich bin mit der Matilda rauffahren gefahren und irgendwann hat sie mich dann während der Radtour komplett angespielt. Dann haben wir geschaut, dass wir irgendwie heimkommen. Hier wurde es eh einen Tag erledigt, dann hat sie halt meine Freundin gehabt. Das war halt dann umso geschissener, weil es stillen müssen hat und sperren müssen hat. Und ja, das ist nicht so praktisch. Und mir hat es dann am dritten Tag, also jeder so am Tag versetzt, mir hat es dann am letzten Tag erwischt. Und bei mir war es zum Glück nur halbe Nacht voll schlecht sein, nicht gut schlafen und dann war es mehr oder weniger
wieder. Aber erledigt. Frieda hat es nicht erwischt.
Die hat ein bisschen mehr Milch gespielt wie sonst. Also, man kann es nicht sagen. Aber die hat eventuell noch. Und das ist nicht so tragisch.
Ja, nein, aber das, also, solange es nur unten ausfällt, ist aber das Problem bei so Neugeborenen ist halt das, wenn sie dann die Milch oder was nicht unten gehalten können, dass die gleich einmal, was die verlieren gleich so viel Substanz deswegen.
Nein, aber die hat eigentlich nichts gehabt. Also, ich glaube nicht. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob es zufällig an den Tag auch gespielt hat, zweimal oder so, oder ob das das war. Ja, das war auf jeden Fall die härtesten 3 Tage von dem Monat. An die anderen Sachen, da gewohnt man sich, aber das war ein wenig so, war ein bisschen zu arg.
Ja, aber kriegt es jetzt schon ein wenig Rhythmus rein, praktisch.
Ja, es geht schon. Ja. Was dabei auch ein wenig schwierig ist, ist, falls ich am Abend irgendwo weg muss, weil irgendwer passt auf das eine Kind auf und irgendwer geht dann mit dem anderen ins Bett. Und die Frieda, die bläht halt dann in der Zeit meistens. Die gehört halt beschäftigt, wenn du das nicht irgendwie um und um tust. Also am Abend, da haben sie, also leider haben sie, wenn ich mal nicht da sein kann oder so, ist glaube ich spannend für meine Freundin, wie es dann beide Kinder ins Bett bringt.
Ja, es könnte für die umgekehrt auch mal spannend werden, ne?
Ich werde so schnell nicht in die Situation kommen, weil ich gar keine Milch geben.
Naja, aber bei mir ist zum Beispiel so, dass, also jetzt Melli durchaus, ist es jetzt nicht, aber blöd gesagt, Melli ist dann auch mal auf die Nacht irgendwo bei ihr, bei den Pferdemädels im Stall und dann kriegt halt der Kili mal eine Flasche fertig.
Nein, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber prinzipiell wird das die Situation auch mal kommen, ja.
Also, das und vor der kraut er jetzt schon, oder?
Nein, also wird schon irgendwie funktionieren. Wir werden es nächste Woche mal probieren.
Ja.
Dass ich halt schon daheim bin, aber mal, wie es funktioniert, wenn man halt einfach damit beide ins Bett geht.
Ja, okay.
Mal schauen. Aber so. Heute ist mein erster Arbeitstag. Also ohne dass man jetzt die Arbeit hat, ist dann zwar kein eigentlich, bis auf das, dass man wenig Schlaf hat. Eigentlich recht gemütlich, weil jeder kann sich halt auch keinen schnappen, wenn sie um das kümmern. Das funktioniert ganz gut.
Das heißt, es wird kein drittes geben?
Nein, es wird auf definitiv kein drittes geben.
Okay. Dominik, jetzt muss ich dir was fragen.
Ja.
Ganz kurz Thema wechseln. Was denkst du, was kostet das? Also wie viel Geld musst du in die Hand nehmen, damit du jemanden einen Schaß ins Gesicht lassen kannst? Am Fremden. Und also, aber nicht so ein, sondern so Also einen richtig, richtig langen, dröhnenden, was das so einer mit Volumen, mit Hall, Vibrato.
Irgendeiner Person oder?
Ja, keiner von deinen Späßeln.
Nein, wer fremd, aber trotzdem irgendeine random.
Irgendeine Person, ja. Was musst du dafür zahlen, dass du das ohne Probleme machen kannst?
Ich schätze mal Festivalkarten oder sowas.
Okay, Festivalkarten, ja.
Man fände dann sicher mehrere Personen, wo das...
Ja. Ja, wobei, das war jetzt für mich, was du zahlst, Festivalkarten, das ist ein Side-Effekt, sondern wirklich, du zahlst einer Person Geld dafür. Du zahlst nicht Eintritt, denkst du, du zahlst derer Person Geld dafür.
Nee, aber... Ich glaube, es
beim ist Festival so ist es ja keine Person. So ist es ja im nein. Festival.
Aber ich finde Personen, wo ich da nichts zahlen muss dafür.
Also
und es wird vielleicht nicht auf einem Festival, aber generell kann man durchaus.
Es Personen sind 450 treffen. Euro. Ich löse gleich mal auf.
Wie kommt man auf 450 Euro?
Alter, ich war ja bei der Vasektomie.
Rat einmal, wer in 3 Wochen einen Termin hat.
Ja, es hast du ungefähr den gleichen Abstand nach der Geburt wie.
Was, 450?
Ja, ich bin in Porhoi beim Dr. Monem gewesen.
Ich hätte so 520, glaube ich, in Steyr.
Schreckt mich auch nicht. Aber, also...
Thomas, das kreuzt mich.
Nein, also ganz ehrlich, möchte ich kein zweites Mal.
Wie lange hast du was gespielt?
Es ist so, dass hinten noch 2-3 Tage spürst es, aber jetzt, es ist jetzt nicht so, dass Geschiss, also es ist, glaube ich, auch von Mann zu Mann unterschiedlich, egal mit wem ich rede. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten gehabt, der hat gesagt, er hätte neben dem Auto heimfahren können selber. Ich habe mir zum Beispiel gar nichts gedacht. Und bei mir war es halt dann wirklich so, dass ich habe es beim Sitzen nicht gemerkt, ich habe es beim Schlafen nicht gemerkt, ich habe es beim Gehen nicht gemerkt. Das Einzige, wo ich es gemerkt habe, war beim Aufstehen.
Aufstehen?
Spannend. Also wenn ich gesessen bin und aufgestanden bin, habe ich geglaubt, dass irgend so ein kleiner, weiß ich nicht, Arsch unten festhält und anzieht. So das Gefühl habe ich immer gehabt.
Ja, ich hab so eine Beschreibung mitgekriegt zum Durchlesen, wo drin steht, man soll sich so Unterhosen kaufen, die den Hodensack in die Höhe halten,
ja,
Klammer an Slip.
Ah, das ist ganz viel wert, wenn er nicht baumelt. Ja.
Ich bin schon gespannt. Also das Praktische ist bei mir, am nächsten Tag bin ich ganz allein daheim. Da ist kein Kind und kein Frau daheim. Ja. Und bei mir ist das ein Freitag, also Samstag, Sonntag.
Ja, dann.
Und idealerweise wird es am Montag wieder gehen. Ich habe dann gemeint, es kann auch sein, dass es eine Woche spiel. Baden darf ich halt nicht gehen, aber sonst...
Ja, du darfst am nächsten Tag darfst wieder duschen, alles. Du sollst da Wochen keinen Sport machen und nicht schwer heben. Budern konntest du am nächsten Tag wieder, hat er gesagt.
Wirklich?
Wobei, ich kann auch sagen, das wüsste nicht. Also den, der am Tag nach der Vasektomie in Matratzenringkampf einsteigt, ist für mich einer, der, weiß ich nicht, der auch Flieger frisst. Also ganzes, so wie der eine Typ. Das ist wahrscheinlich so einer. Aber na, warum ich das dazu muss, es ist ja, also grundsätzlich ist es so lustig, weil ich schon mit viel Leuten vorher geredet und die haben gesagt, ja, sie haben beim Eingriff gar nichts gespürt. Und das kann ich gar nicht behaupten. Also bei mir war es so, bei der einen Seite hat es richtig, richtig weh, da hat er 3 Mal nachgespritzt, dann war alles da, dann ist es gegangen. Die andere Seite war okay, das war ja zum Aushalten, das war jetzt nicht so schlimm, aber also darum. Und es war so arg, weil du hängst in einem Gynäkologenstuhl drinnen. Es ist so bizarr. Du kommst da hin und sagst, ja, mach ich seinen Antrag frei. Dann huckst du in den Gynäkologenstuhl. Dann pickt er dann mit einem Kleber das Zipfel am Bauch. Was auch schon sehr befremdlich ist.
Was ist, also wenn das irgendwie schwach macht?
Ja, keine Ahnung. Und dann kann, ja, was der so, Herr Doktor, wo soll ich in meine Unterhosen hängen? Nimm meine. und dann ist es voll schräg, weil dann kommt er mit einem Spray zu und sagt, der wird kalt und dann wird er heiß. Ich schätze, dass das so eine Art Desinfektionsspray sein wird. Und den kriegst und der ist am Anfang angenehm kühl und dann hast du das Gefühl, wie wenn der einer mit einer Bird's Eye Chilis Arschloch ausreibt.
Das heißt, das ist bei dir ein wenig einig, Rona.
Das wird bei dir auch so sein, weil du hängst ja so da. Das wird richtig heiß, Alter. Das ist brutal. Da brennt es, glaube ich, alles weg. Dann ist es im Endeffekt das so. Dann kriegst du eine Injektion rein, weißt du, eine ganz normale lokale Anästhesie. Die spürst du wirklich nicht. Und dann fangen du halt zum Werkeln an. Und das Problem war bei mir wirklich das, Alter, ich bin da gehängt und das hat so weh da. Und ich habe mich wirklich voll verkrampft und dann habe ich gespürt mittendrin, Alter, mit Druck deiner. Und weißt, das ist nämlich richtig unangenehm, weil du hängst mit die Fiers in der Hähe, weißt du, so die richtige, perfekte Schwarzposition, die du einfach nur haben kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich glaube, ich halte das nicht mehr lange aus, ich muss einen Schaß lassen. Ja. Das war voll egal. Und ich hab lang gekämpft und dann. Und das war aber dann nicht so. Also, wenn er nasse Haare gehabt hätte, hätte ich ihn trocken gefühlt. Ich schwöre das. Ja. Ja, es war. Dann hat er mir noch so einen Becher mitgegeben für 12 Wochen.
Ah ja.
Und er hat gesagt, den soll ich nicht voll machen.
Erst in 12 Wochen.
Nein, nicht voll machen, hat er gesagt. Ja, schau dir mal die Menge an, was das für ein Becher ist. Ach so. Ich möchte nicht wissen, was da für Typen gibt, dass die den voll machen.
Vielleicht gibt es Leute, die sagen, sie dann so oft, bis er voll ist.
Ja, weißt du, das tut aber dann, glaube ich, weh.
Wie lange ist denn bei dir, bis du angerufen hast und bis du einen Termin gekriegt hast?
Eigentlich 4 Wochen oder so.
So eher so schnell. Ich habe mit ein paar Leuten geredet und die haben gesagt, ja, stell dir mal darauf ein, dass es sicher ein halbes Jahr länger dauert, bis du einen Termin hast.
Okay, na, 3-4 Wochen.
Und ich habe mir eine E-Mail geschrieben, der hat mir am nächsten Tag zurückgeschrieben, dass ich am nächsten Tag kommen kann. Und dann war ich dort und dann hätte er mir eigentlich einen Termin gegeben, der vor einer Woche schon war. War das bei mir nicht gegangen. Und jetzt habe ich heute Mitte Juni einen Termin. Und dann habe ich kurz einmal gedacht, das ist was zu wenig schnell. Weil im Endeffekt ist es eh wurscht.
Weißt du, es ist für mich, also ganz ehrlich, wenn du wirklich mit dem Kinderwunsch fertig bist, ist es in der Partnerschaft einfach, wenn es um Verhütung geht, glaube ich, die ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben, die kostengünstigste und die harmloseste Methode, weil
jetzt sage ich jetzt. Mit Abstand das Beste, also. Keine ist, Hormone, kein genau. Irgendwas anderes und
genau.
Beim Mann geht es um nichts.
Genau, also es ist, ich hab mir das so angeschaut, da gibt es ja so einen Index, wie viel Prozent oder Wahrscheinlichkeit bei gewissen Verhütungsmethoden trotzdem eine Schwangerschaft ist. Mhm. Und es ist so, bei einer Vasektomie ist 0,1%.
Das ist weniger.
Das ist eigentlich gar nichts. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei einer Frau konntest, die auch das machen mit den Eileiter, was ja ein massiver Eingriff für eine Frau ist. Und da ist aber sogar, da sind es 0,2-0,3%. Also das ist sogar die Vasektomie sicherer.
Ich war den Tag recht wenig getrunken und er hat gleich so eine Art ein bisschen Leitgesunduntersuchung gemacht, was halt irgendwie zum Urologen alles dazugehört, weil er gesagt hat, das kriege ich dann erst von der Krankenkasse zurück, aber das macht er halt einmal. Und dann hat er halt mit Ultraschall schon gestartet und hat gesagt, dass meine Nieren recht klar sind, ob ich halt recht wenig getrunken habe. Und gesagt, ja, ich habe Stirn gebaut. Und es war heiß draußen, ich habe echt nicht viel getrunken. Und er hat gesagt, ja nein, ich sollte nochmal zum Hausarzt gehen, in den Hahn anschauen lassen, weil das kann er nicht gescheit verwerten, weil er so komprimiert war. Und dann war ich ein paar Tage später beim Hausarzt und habe vorher halt recht viel getrunken und habe mir gesagt, ja, nein, ich war beim Urologen wegen dem und dem, der Vasektomie und ich sollte meine Hand nochmal anschauen lassen, ob das eh passt. Und der Hausarzt dann so, tut das weh? Sag ich, was? Eine Vasektomie? Ich habe gesagt, das weiß ich noch nicht. Nein, ich möchte es nämlich auch machen lassen, aber ich möchte wissen, ob es weh tut. Wenn sie es dann gemacht haben, schauen sie bitte nicht mehr vorbei und sagen sie mir, ob es weh tut. Was?
Der Hausarzt?
Sonst.
Was ist denn das für ein geiler Freddy?
Der ist eigentlich recht gemütlich. Der Gilbert Deutschmann.
Wo ist der?
In Mönichholz.
Holz, Mönichholz. Hm?
Das wäre ein letzter Hausarzt braucht.
Wie alt ist der?
Ich weiß gar nicht. Anfang Mitte 40, Mitte 40 sowas.
Also noch gar nicht so alt.
Nein.
Ja, was konnte ich jetzt da anders sagen? Okay. Nein, also ich würde jetzt in keiner Art und Weise schier vorrennen. Es ist absolut zum Aushalten. Und es ist keine Hexerei, aber ich möchte es trotzdem kein zweites mehr machen. Es ist so würdelos, wenn du da so reinhängst.
Einfach, ja. Öfter soll ich mir schlecht, einfach mal ein bisschen drauf scheißen und es erledigt.
Ja, das...
Das Gute ist, falls der ganz unwahrscheinliche Wunsch irgendwann da ist, trotzdem noch mehr Kinder zu haben, kann man die Hoden punktieren, habe ich gelesen, und sich dann noch ein paar Samen auszuzuseln. Und dann kann man künstlich befruchten. Also,
das heißt, du willst da, gehörst zu den Leuten, die sich ein Null ins Ei stechen lassen wollen?
Nein, sicher nicht.
Nein. Also, wenn das war, dann müssen sie mich unter Vollnarkose setzen. Also, das mache ich sicher nicht ambulant.
Es nicht so einfach geht, wie man das jetzt vorstellt.
Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass man es rückgängig auch machen kann, bis zu 7 Jahren.
Hat er zu mir auch gesagt, aber er hat gesagt, aber das wird dann richtig teuer.
4.000 Euro hat er gesagt, ja.
Also, nein. Aber da bist du dann sicher Vollnarkose und das ist sicher viel komplizierter und. Ja. Aber er hat mir das so nett erklärt. Er hat gesagt, es ändert sich hormonell oder irgendwas bei ihnen nichts. Es wären quasi nur die Verbindung zwischen Hoden, also zwischen Munitionslager und Kanonenrohr der Trend.
Das war eine schöne Umschreibung, ja.
Na, also in 3 Wochen. Beim übernächsten Podcast
können wir dann drüber reden, wie es dir geht. Ja, also wie gesagt, also bei mir war es, Montag habe ich es gehabt, Dienstag war ich daheim, Mittwoch, Donnerstag, also Tag 2 und 3 in der Firma, da habe ich es am Meer angespürt und dann eigentlich ist es relativ schnell besser geworden. Also am Freitag habe ich schon fast gar nichts mehr gespürt und eigentlich, wenn das mit dem scheiß Kreuzen nicht gekommen war, ging es mir schon voll gut. Ja. Habe übrigens gestern auch wieder ein Jackerl gekriegt. Also wieder mal Spritzen angeholt.
Ein Kreuzjackerl.
Ja, das habe ich gebraucht. Aber das Arge ist das, du kennst es vielleicht ja, wenn du wirklich mal so irgendwas, wenn du dich verreist, wenn du irgendeinen Scheiß hebst, dann weißt du, okay, da habe ich deppert gehoben, da habe ich schwer gehoben, das kommt von dort. Aber das ist dieses klassische, ich weiß nicht, ob du schon mal gehabt hast, dieses Verkühltkreuz weh.
Ich glaube, das habe ich schon mal gehabt, ja.
Es gibt Leute, die sind, also es ist ein bisschen eine Alterserscheinung, aber ich bin für das voll anfällig. Und wenn ich ein bisschen zum Schwitzen auf im Kreuz und dann geht ein wenig ein Wind, weißt du, muss ich voll aufpassen. Und da dürfte es irgendwie, ich war nämlich in Steyr draußen beim Spiel für die Predators.
Ja.
Und was der draußen gewesen, gemütlich, Pirschi Tranga, aus der ist halt eigentlich die Sonne gescheint. Ja, bin wieder ins Auto gegangen, bin heimgefahren und wie daheim aus dem Auto ausgestiegen bin, ich bin fast aus dem Auto nicht rausgekommen.
Scheiße.
Und das ist nämlich das, wo ich mir gedacht habe, hey, was ist da passiert? Ist da irgendeiner, weiß ich nicht, in meinem Sitz hinten gewesen und hat mir 30 Minuten beim Autofahren ins Kreuz treten, ohne dass ich es gemerkt habe? Und seitdem bin ich, also heute ist der erste Tag, wo ich sagen muss, wo ich es halbwegs einmal ein bisschen im Sitzen aushalte. Ja. Ich bin eigentlich nur gelegen. Es war zum Beispiel eine Stunde gestanden, weil Sitzen war nicht gegangen. Aber selbst da, weißt du, da fängst du dann schon richtig zum Reißen an und dann lässt es aus. So grauslich, wirklich. Wünsche ich keinem anderen.
Es ist ja, ich glaube, fast immer, wenn man Kreuzweh hat, ist es ja nicht schuld, weil irgendwelche Muskeln geschissen verspannt sind oder sowas.
Bei Kreuzweh glaube ich meistens wird irgendwas ausgelöst und dann durch den Schmerz genau verkrampfen Muskeln und dann wird es einmal blöder. Ja.
Aber ich habe tatsächlich beim Erfahrungsbericht gelesen von Vasektomie, irgendeiner hat geschrieben, dass er Kreuzweh gehabt hat nach dem Vasektomieren.
Wirklich?
Wobei er sich nicht sicher ist, ob es von Vasektomie gekommen ist.
Ob es von der Vasektomie gekommen ist oder wenn sein schwuler Partner am nächsten Tag gleich hergenommen hat.
Wobei er dann fraglich ist, warum er Vasektomie hat.
Ja, was der sicher ist, sicher. Ah, wie. Ja, nein, das war so mein großes Highlight, denke ich, so jetzt in der letzten Zeit. Ich meine, natürlich, der Kind von Woche zu Woche wachsen zu sehen, ist natürlich ein Highlight, aber ja, also für einen Podcast sage ich, ich muss das einfach erzählen. Ich muss das mit der Frage eröffnen, wie viel das kostet, dass man mir ins Gesicht furzen darf. Was ich mir eigentlich auch frage, ich bin sicher nicht der Erste, dem das passiert, oder?
Sicher nicht, sonst hätte was nicht so reagiert.
Und ich möchte auch nicht wissen, was der. Ich glaube, glaubst du, das würde mich auch interessieren, wie viele Frauen, weil Frauen hängen ja beim Gynäkologen ein, so einem geschissenen Stuhl.
Ja, schreibt es uns auf Patreon.
Habt ihr eurer Gynäkologin schon mal einen Schaß ins Gesicht lassen? Und was hat das gekostet? Ja, genau. Das würde uns wirklich interessieren.
Hat Krankenkasse erzählt.
Ja, genau. Mein Schaß hat Krankenkasse erzählt. Ah, ist auch nicht schlecht.
Warte mal, irgendwas wird jetzt noch sagen. Nein, ich bin draufgekommen, ich habe recht eine gute Zeit erwischt für Kindkriegen, weil die letzten Wochen waren ja recht viele Feiertage. Das hat zwei coole Effekte gehabt. Der erste war, ich habe, glaube ich, mit zwei Wochen Pflegeurlaub fast drei Wochen frei gehabt und habe dann nochmal eine Woche Urlaub gebraucht, dass ich auf meine vier Wochen komme. Und der zweite Effekt war, ich habe in der Arbeit gar nicht so viel verpasst, weil die hören Leute eh nicht da waren und konnten auch nicht. Das war.
Trudet, ja.
War doch ganz angenehm.
Ja, hätte man Blätter erwischen können, oder?
Das hätte man wirklich geschissener machen können.
Ah, wie. Dominik.
Aber nochmal kurz, was du auch gesagt hast. Meine Freundin auch, würde auch Empfehlung aussprechen: Steyr Krankenhaus. Also, wir waren beim ersten Kind in Linz in der Frauenklinik.
Ja.
Und sie hat gemeint, Steyr war einfach tausendmal geiler.
Hat sie sich recht wohl gefühlt?
Ja, zusätzlich waren wir natürlich, glaube ich, die einzige Geburt an dem Tag. Das war natürlich mega chillig. Wir haben alles für uns allein gehabt.
Wirklich war? Okay, da sind sie natürlich voll dahinter, weil eine FA ist, gell?
Ja, und sie hat auch gesagt, was halt voll cool war, ist, in der Frauenklinik haben sie die Untersuchungen beim Baby, da haben sie das Baby weggenommen. Und sie haben sie Untersuchungen machen, Röntgen, Ultraschall und sowas, und in Steyr kommen uns, nehmen uns die ganzen Gerätschaften mit und kommen ins Zimmer rein und machen das einfach sofort da.
Ja. Yeah. Wie ist es nachgegangen mit dem depperten CTG aus? Also das ist ewig drüber geredet. Ich fände das so ein geschissenes Gerät, weil das ständig verrutscht. Oder war das
ja, bei Ihnen? Es hat eh verrutscht. Ja, durch dieses zweite Kind war, haben wir es nicht so viel gebraucht, weil es haben irgendwie in der Früh die Wehen angefangen. Dann waren wir gegen Mittag einmal im Krankenhaus, dann haben sie es wieder heimgeschickt, dann haben wir sie noch. Also.
Eine Staffel Breaking Bad angeschaut.
Meine Tochter war bei meiner Mama, dann haben wir sie noch Folgen von einer Serie angeschaut, dann hat Ella noch mal geschlafen, ich habe gezockt. Und am Abend sind wir dann wieder reingefahren, dann hätten sie uns wieder heimgeschickt. Dann haben wir gesagt, nein, wir gehen aber ein bisschen spazieren, weil die Wehen sind eigentlich schon regelmäßig und dann sind wir ins Hauptgebäude umgegangen und. Ein paar Stunden später sind wir zurückgegangen und ich glaube, wir haben vier Stopps gebraucht, bis wir zurück sind. Dann waren wir, glaube ich, anderthalb oder zwei Stunden im Kreis und dann war es erledigt. War echt.
Okay.
Also, wenn ich mir den beim ersten kennt, war das irgendwie so ein, zwei Tage. Und beim zweiten war das so.
Oder?
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Mikro drauf hat, das Blobgeräusch, aber.
Meine Freundin hat gemeint, die ist ein Magen-Darm. Mit zwei Kindern war anstrengender wie die Geburt von der Frieda.
Okay.
Ja, es hat nicht mehr weh da, aber es war einfach anstrengender in so einem
Moment. Ja, vom Schlafmangel und alles, ja, das
glaube ich. Wobei eine Freundin von der Ella gemeint hat, der Hauptunterschied ist der, wenn man Magen-Darm hat, kriegt man nicht so viele geile Hormone vom Körper, wenn man keinen davon kriegt.
Ach so, du meinst, dass du nicht so schön unter Drogen bist.
Ja.
Das kann natürlich auch ein Grund sein, ja, das stimmt. Dominik.
Michael.
Nachdem du jetzt ja vier Wochen nicht da warst, habe ich mir für dich ein Spiel überlegt.
4 Wochen lang.
Ich habe Zeit gehabt. Und das Spiel habe ich genannt Wahrheit oder Wuchtel. Also es wird einmal so ein klassisches Spiel aus meiner Ecke. Ich habe für die 5 Geschichten oder 5 Ereignisse, 5 Begebenheiten, nenn es wie du willst. Und du darfst natürlich dann wieder raten, ob das etwas ist, das es tatsächlich gab oder etwas, was wieder aus dem kranken Neokortex meines Oberstübschen kommt, wo jeder Zweite sagt, er möchte keine 3 Minuten drinnen stecken in meinem Kopf. Soweit klar für dich, wenn du das jetzt das erste Mal also die Spielregeln selber kennst.
Ich glaube, ich habe es verstanden, ja.
Wunderbar. Dann beginnen wir. Was?
Es sind nicht so komplizierte Regeln wie bei meinen Spielen.
Vielleicht denkst du mal drüber nach. Oder das ist halt genau dein Style. Das kann man dann lassen, wie man will. Also wir können natürlich, wir laden euch zu Hause an den Volksempfängern natürlich ein, ebenso mitzuraten, wenn es euch darum geht, dass ihr ein bisschen Zeit braucht zum Überlegen, dann drückt ihr einfach kurz Stopp im Podcast und dann kommt die Antwort dann, wenn ihr sie wollt. Fangen wir an. Die erste Geschichte nennt sich das längste Elefantenrennen der Welt. Okay? Mhm. Am 3. Februar 2010 löste ein Überholmanöver eines litauischen LKWs, welches sich über sage und schreibe 15,8 Autobahnkilometer auf der A45 zwischen Siegen und Drolshagen ereignete, einen Megastau aus. Der Autobahnabschnitt wurde in Folge zu einem 40 Kilometer langen Parkplatz verwandelt. Tausende Autofahrer mussten zum Teil die Nacht in den Fahrzeugen verbringen. Selbst für die Räum- und Rettungsdienste war kein Durchkommen. Erst nach 22 Stunden rollte der Verkehr wieder an. Die Krönung der Geschichte: Der Fahrer war sich der Länge seines Überholmanövers und der damit verbundenen Schuld nicht bewusst, da er während der Fahrt in einen Film vertieft war. Und da muss man dazu erklären, also Elefantenrennen ist eben, bezeichnet man diese, die kennt eh wahrscheinlich jeder, der mal auf der Autobahn gefahren ist, diese elendslangen Rennen, die sie da LKWs oft liefern. Also.
Ich glaube, das waren deutsche Ortnamen, oder?
Es war Siegen und Drolshagen, also auf der A45, genau.
Nachdem es in Deutschland nur 2-spurige Autobahnen gibt.
Nein, stimmt nicht.
Oft, zumindest bei den längeren Abschnitten, man ist da in Österreich schon ein bisschen verwöhnt. Ich sage mal, es ist wahr.
Ja, okay. Es ist von meinem Kopf.
Ist dir das eingefallen, wie du gerade auf der Autobahn gefahren bist?
Nein, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich das Lustige, wie ich zu der Geschichte gekommen bin, das ist ja witzig, wie oft Dinge entstehen. Ich habe überlegt, ob ich eine Geschichte schreibe, dass einer mit einer Giraffe ein Elefantenrennen, was der so Jockey-mäßig gewonnen hat. Und habe gegoogelt Elefantenrennen und der Elefantenrennen bin ich dann nicht auf das gekommen, was ich eigentlich gesucht hätte. Also, dass irgendwo in Indien oder was Jockeys auf Elefanten ein Wettrennen machen, sondern eben auf den Begriff des Elefantenrennens. Dann habe ich mir einen Horrorstau ausgesucht, der eigentlich durch Blitzeis passiert ist. Also diesen 40 Kilometer langen Stau, den ich da beschrieben habe, den hat es tatsächlich gegeben, aber aus einem anderen Kontext. So kommt der Scheiß zusammen. Also nur, dass du es ungefähr verstehst, was in meinem Kopf und passiert.
Wie bist du auf das gekommen, dass Giraffen und Elefanten...
Das ist das, warum keiner 3 Minuten in meinem Kopf sein will. Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht erklären. Ja. Schön. Bist du bereit für Geschichte Nummer 2?
Ich bin bereit.
Geschichte Nummer 2. Der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Der Deutsche Viktor Lustig ist bis heute als der Mann bekannt, der es geschafft hat, den Eiffelturm zu verkaufen. Dem Trickbetrüger war 1925 ein schottischer Schrotthändler auf den Leim gegangen. Dieser soll Lustig mindestens für damals 50.000 Dollar, also damalige Verhältnisse, also enorme Summe von $50,000 bezahlt haben, um nach dem Abbruch des Eiffelturms das Metall recyceln zu dürfen. Dass der Schrotthändler überhaupt dachte, der Eiffelturm würde abgebrochen werden, lag daran, dass zu dieser Zeit in vielen Zeitungen über den desolaten Zustand des Monuments berichtet wurde und sogar über einen Abriss in den Medien spekuliert wurde. Also der Lustigbäder hat in Eiffelturm einen Schott verkauft und gesagt, wenn es dann die Hit nachreißen, geht das ganze Eisen dir. Beim 50er Hammer schiebst. Gibt es da dann Peter Lustig auch?
Mhm. Der von der
Sesamstraße, der oder?
Sendung mit der Maus.
Sesamstraße. Oder Sendung mit der Maus, ja. Genau, aber der hat Viktor Lustig geheißen, vielleicht sogar Vorfahre. 1925, also ich stelle mir gerade vor, 1925, $50,000, was das im heutigen Gegenwert wäre. Ja.
$56,000. Ich riskiere noch mehr, ja.
Du riskierst noch mal ein Jahr. Und du liegst richtig. Es ist tatsächlich passiert. Kleines Funfact, wie er das gemacht hat. Er hat beim französischen Postministerium Briefpapier und Umschläge gestohlen und hat 6 verschiedene Schrotthändler angeschrieben. Und in den Schreiben hat er sich als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums ausgegeben und hat die zu einem Treffen eingeladen. Und er ist praktisch mit dem Betrug ist er durchgekommen. Und er hat es dann nur 2 Mal probiert, tatsächlich. Und da ist einer dann sozusagen, oder es ist ja, sind sie ihm draufgekommen. Ich glaube, dass er dann, was ich gelesen habe, in die USA ausgewandert ist. Und dort hat er weiteren Comedy-Dinger dran und er ist dann tatsächlich auf Alcatraz verstorben. Also der war auf The Rock eingesperrt, genau.
Ja. Wenn Snake Bliss kennen, haben sie ihn eingesperrt.
Was, mit dem Snake Bliss? Nennen Sie mich Snake. Ja, aber ist auch brutal eigentlich, wenn du das so überlegst, oder?
Ja, aber eigentlich sehr gefänkelt, dass es ja sogar Postpapier gestanzt hat und so weiter.
Na, und überleg einmal, also 1925, $50,000, was du heute sagst, ja, 50.000, aber das muss ja heute an Wert, wahrscheinlich umgerechnet Wert von...
Schauen wir mal.
Gibt es da Seiten, wo man das umrechnen kann?
Dollar...
Du hast das $50,000 1925 Wert heute, oder was googelst du jetzt?
Wert 2024. What is $50,000 1925? Schau, amortization.org.
Ja.
886.549 und 13 Cent.
Ja, das ist nicht richtig. Was der jetzt gerechnet hat, der hat einfach mit einer Verzinsung gerechnet, wie viel aus die $50,000 waren war.
Der hat nur die Inflation gerechnet, aber nicht, was das in Wert widerspiegelt, das stimmt.
Ja, genau. Und ich glaube, da kommst du mit 800.000 nicht. Also ich glaube, du bist bei 5 bis 20 Millionen Euro, wenn du das oder Dollar. Ich glaube schon. Also 5 Millionen Dollar sind sicher.
Wenn du das ein paar Mal durchmacht, das Spiel, dann...
Ich hab mir irgendwann auf Alcatraz. Okay. Also, 1:1. Einmal richtig, einmal falsch. Sowohl die Geschichten als auch deine Tipps. Wir kommen zur Geschichte Nummer 3. Die Geschichte Nummer 3 trägt den Titel Der japanische Soldat, der 28 Jahre länger im Zweiten Weltkrieg kämpfte. So heißt die. Es war 1972, als einige Fischer auf der Insel Guam im Dschungel Flusskrebse sammeln gingen. Dabei wurden sie plötzlich von einem verwahrlosten Mann angegriffen. Glücklicherweise konnten sie ihn überwältigen und zurück in die Zivilisation bringen. Was die Gruppe nicht ahnte, der Mann, den sie im Dschungel überfallen hatte, war der japanische Soldat Yokoi Soichi, der noch immer für das kaiserliche Japan des Zweiten Weltkriegs kämpfte.
Schwierig. Wenn ich mir die ganzen Monarchisten in Deutschland anschaue, dann kann er das durchaus realistisch sein. Es gibt sicher auch noch Leute, die glauben, es mit seinen Zweiten Weltkrieg.
Es gibt Leute, die glauben, dass Hitler nur immer in Deutschland regiert, in die USA drüben. Und es gibt in die USA, und 2% US-Amerikaner glauben, dass Shapeshifter die Regierung steuern.
Ja, aber man weiß ja, dass der Hitler am Nordpol ist und da eine Basis hat.
Hinterm Mond.
Mit UFOs war er hinterm Mond.
Ja. Und dann mit dem, wie heißt das, was den Schwarzen weiß machen?
Ja. Ah, ich weiß gerade nicht. Aaron Sky.
Ja, genau, bei Aaron Sky. Aber wir reden jetzt Gott sei Dank nicht vom Hitler hinterm Mond, sondern wir wollen wissen, ob der Japse 28 Jahre länger einen zweiten Weltkrieg geführt hat, als aber er eigentlich war.
Ist der einfach nur, hat der einfach nur verschanzt und hat gewartet, bis die Alliierten kommen?
Die Details zu dieser Geschichte kann ich dann nachher geben. Sofern sie denn wahr ist.
Ich sage einmal ja, weil es sehr realistisch klingt, aber mit Zweifel, dass ich wahrscheinlich falsch liege.
Also, was sagst du? Du sagst, es ist die Wahrheit.
Ja, es war ja dann nichts als die Wahrheit.
Kennst du den Film Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle?
Bud Spencer, ja.
Oder diese zwei, also den, wo sie auf der karibischen Insel sind. Ja. Wo es mit Manolo, den, was sie immer anwatschen. Und da ist ein Japaner auf der Insel, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Mit der ganz allein Festung halt. Und diese Szene ist eine Hommage an Yokoi Soichi.
Also, den hat es wirklich gegeben?
Tatsächlich hat es den gegeben, ja, genau. Und es ist so, dass er praktisch, also es, die japanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, für die haben gesagt, die haben das Ende des Krieges nicht akzeptiert, weil das für sie eine Schande war. Also, wenn entweder hätten sie den Krieg gewinnen müssen oder sie hätten im Krieg sterben müssen. Also es war ist so ein Ehrending. Und es gibt Schätzungen, dass sie noch 1945 alleine auf den Philippinen, also auf der Inselgruppe der Philippinen, über 4000 Japaner oder japanische Soldaten in der Wildnis versteckt gehalten haben, weil sie das Ende des Krieges entweder A nicht mitgekriegt haben, aufgrund von mangelnder Kommunikation, oder sie wollten es nicht akzeptieren. Und der Yokoi Soichi, der hat einfach in so einer kleinen Bunkerbehausung gewohnt, hat sich halt von dem ernährt, was es da gegeben hat. Und am Anfang waren es mehrere Soldaten, aber die sind alle der Reihe nach weggestorben. Und am Schluss war nicht mehr er über und er hat einfach die Stellung gehalten und hat gesagt, nein, ich akzeptiere das nicht. Und der war auch, wie es ein 72 da rausgehalten hat, gesagt, endlich gerät, was der so, Tom Hanks, jetzt habe ich schon einen 17. Volleyball gespudert. Ich freue mich, dass ich endlich heimkomme. Nein, der war total von Schande geprägt und gebeutelt, weil er praktisch nicht ehrenhaft sterben kann hat im Krieg.
Geil. Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, dass es da nicht nur Japaner gibt, sondern
sondern auch Vietnamesen.
Ja, der Müviertler oder sowas.
Müviertler, die sie irgendwo nördlich von Rohrbach verschanzt haben, ja. in einem Erdköller. Und auch noch immer glauben, der Rost kommt.
Ja, die warten einfach so lange, bis es wirklich wieder stimmt.
Ja. Du musst, ja, ist wie bei der Mode, alles kommt wieder. Ja, du musst nur geduldig sein.
Irgendwann kann er sagen, ich hab's euch ja gesagt.
Ich hab's einmal gesagt. Ihr habt's mir alle ausgelacht, ihr blöden Wichser. Ich hab aber einmal recht gehabt. Ha, Dominik, du stößt auf 2-1. Gut, oh, dann komme ich mit Geschichte Nummer 4. Die vierte Geschichte heißt Der geklaute Sandstrand. In Jamaika wurden im Jahr 2008 tatsächlich ein Sandstrand geklaut. Die Polizei schätzte, dass rund 500 LKW-Ladungen nötig waren, um den weißen Sand des 400 Meter langen Strandes abzutransportieren. Das 5000 Quadratmeter große Areal hätte eigentlich Teil einer neuen riesigen Hotelanlage im Wert von über 8 Milliarden Dollar werden sollen. Da das Projekt aber plötzlich ohne Sandstrand dastand, wurde es von den verantwortlichen Investoren vorläufig als Eis gelegt. Das wirklich Kuriose an der Geschichte allerdings war, dass sich niemand erklären konnte, wie die Diebe unbemerkt 500 LKW-Wagenladungen Sand abtransportieren konnten. Die Polizei tappte völlig im Dunkeln und musste sich auch noch den Vorwurf der Korruption gefallen lassen. Also wenn sie den Privatwerk fladert hat, dann ist es die größte Sandburg der Welt geworden.
Ja, was tue ich mit so einem Sand? Der ist ja nichts wert.
Das, ja, warte mal, vielleicht hat er, weiß nicht, Fundament machen müssen für Häusl.
Nein.
Oder, was du, aus Sand machst du ja Glas, oder?
Und mit Schmecker war das vielleicht, oder so, ja. Auf den Bons gemacht.
Ja, genau, richtig, das wollte ich gerade aussehen. So ein Glas, eine Bongfabrik irgendwo im Hinterland von Jamaika und gesagt, das ist der beste Sand, den holen wir sie, bevor sie so täuschen schnitzen. Genau, ja.
Ich tippe jetzt einmal falsch, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Hast gar keine Ahnung.
Einfach nur, okay. Weil ich noch nie falsch gesagt habe.
Hast du noch nie falsch gesagt, Ted? Nein, du hast dreimal gesagt.
Ja, stimmt. Ich immer geglaubt.
Ja, das ist immer geglaubt, ja, das ist tatsächlich wahr. Das ist tatsächlich passiert, 2008 in Jamaika. Sie wissen bis heute nicht, wer es gemacht hat und warum. Sie vermuten, dass es eine mehr oder weniger koordinierte Aktion aller anderen Hotelbetreiber war, um eben das Bauprojekt dieses Hotels zu verändern, weil sie haben durch Laborproben dann, sie haben den Sound ja praktisch ausanalysieren können und haben auf anderen Stränden Teile dieses Sandes gefunden.
Es war ein Tornado.
Ja, der 500. Also überlegen, ein LKW schafft 40 Tonnen. Mhm. Das heißt, 2000 Tonnen Sand.
Sehr viel.
Das ist sogar für den Tornado, der letzte Woche durch Graz durch ist, viel gewesen.
Ja.
Dominik, es tut mir furchtbar leid, aber. Das ist tatsächlich so passiert. Damit steht es 2-2. Aber das Gute an der ganzen Sache ist, es wäre nicht dein Spiel, wenn es nicht nur zumindest die Chance jetzt gäbe, für dich durchzusetzen. Die letzte Geschichte trägt den wunderschönen Titel Derben will gelernt sein.
Wie erben?
Derben.
Gerben.
Derben.
Derben. Ich verstehe das nicht. Gerben, derben, sterben?
Sterben, ja. Ah, sterben. Tot sein.
Ich habe das nicht verstanden.
Ist mein, oh, sterben, jetzt?
Jetzt weiß ich, was du machst.
Jetzt ankommen, ist jetzt erben angekommen. Also, schreibt sterben uns, will gelernt sein.
Schreibt uns bitte auf Patreon, ob Sie sich auch so schlecht gehört habt.
Ja, danke. Pass auf. Der US-Amerikaner Richard Kaldner, ich hoffe, man spricht mir so aus, war in den frühen 80er Jahren ein erfolgreicher Trader an der bekannten US Wall Street. Die Millionen, die er dort verdiente, gab er aber ebenso schnell wieder für Reisen, Autos und Luxusimmobilien aus. Als die US-Finanzbehörde, kurz IRS, die Steuern für die erwirtschafteten Beträge einforderte, täuschte Richard Kaldner kurzerhand seinen Tod vor, indem er bei einer Angelausfahrt mit seiner Yacht nicht mehr ins Boot zurückkehrte. In den 6 folgenden Jahren lebte Kaldner von heimlich Ersparten im Schatten der Öffentlichkeit. Da aber selbst schwere unentdeckte Steuerhinterziehungen spätestens nach 6 Jahren in den USA verjähren, tauchte er 1998 überraschend wieder auf und stieg erneut ins Trading ein. Die Freude über den Coup währte allerdings nur kurz, denn im Mai 1989 erlag Richard Kaldner im Alter von 45 Jahren einen Herzinfarkt.
Es klingt so normal. Ich glaube, das brauchst du nicht extra ausdenken. Ich glaube, dass das wahr ist.
Mhm. Und Jetzt machen wir einen Trommelwirbel.
Das ist der Twist.
Ist der Richard Kaltner erfunden oder ist er, also ist er die Wahrheit oder eine Wuchtel? Und tatsächlich ist die ganze Geschichte nur in meinem Kopf entstanden. Zu 100%.
Das hast du mir eingeklickt.
Also zu 100% stimmt nicht. Ich habe nämlich gegoogelt, wie die US-Finanzbehörde heißt. Das ist die IRS. Und es ist tatsächlich so, da ist gestanden, also ich habe geschaut, Verjährungsfrist für Steuerhinterziehung. Und da ist gestanden, also ist tatsächlich gestanden, also schwere, unentdeckte Steuerhinterziehung verjährt nach 6 Jahren. Also,
das ist ja lächerlich.
Ob es da vielleicht irgendwelche Klauseln gibt, aber so hätte ich es zumindest da ausgelesen. Ja. Das heißt, Dominik, 3-2 für einen Wuchteldrucker heute einmal.
Ja.
Ich glaube, das können wir, aber es können wir, glaube ich, auf einer Hand erzählen, wie oft ich meine Spiele gegen die gewonnen habe. Eigentlich dominierst du mich normal immer sogar.
Bin mir gar nicht sicher.
Ja, ja. Bist eigentlich immer, bei meinen Spielen bist du eigentlich immer der Sieger. Ich glaube, vielleicht einmal.
Weil ich es bei Galileo gesehen habe.
Genau, aber das nicht. Das hast du nicht bei Galileo gesehen.
Tatsächlich, keine von diesen Dingen habe ich bei Galileo gesehen.
Aber mir hat es gewundert, weil das mit dem Japaner, weil ich mir gedacht, vielleicht hast du, warst du auch sofort auf Bud Spencer und Terence Hill gekommen. Weil das ist die Hommage an den Typen, schlechthin.
Es ist ehrlicherweise schon zu lang aus, dass ich einen Bud Spencer und Terence Hill Film ganz gesehen habe. Als Kind habe ich das sehr viel gesehen, aber es ist schon lang aus. Ich glaube, den, was ich wahrscheinlich auch am öftersten gesehen habe und der, was noch nicht so lang aus ist, ist der, wie heißt der, was in Brasilien sind,
Vielfalter gegen Rio. Ist auch mein absoluter Lieblingsfilm von einer.
Ah, mir taugen eigentlich auch die Western, die sind auch
alle gut. Stimmt. Aber also für mich persönlich ist Vier Fäuste gegen Rio, da geht einfach, also da geht wirklich nichts drüber. Ich habe jetzt zufällig das ganz interessant im Lochen müssen, weil ich habe ja Bud Spencer und Terence Hill Collection.
Ja, aber ich habe mir noch nie von der Collection angeschaut.
Ja, der Scheiß ist, dass ich mittlerweile keinen DVD-Player mehr habe.
Ich habe es auf Blu-ray gekauft.
Ja, ich hab auch keinen Blu-ray-Player. Ja. aber ich habe jetzt gesehen, dass auf Amazon war es. Und da habe ich, da war praktisch, ich glaube, zwei bärenstarke Typen war kostenlos zum Anschauen. Also die anderen Filme sollen nicht sein, aber die haben es irgendwie jetzt auf HD.
Okay.
Also die haben es aufgegrendert und das ist echt witzig, was das für einen Unterschied ausmacht. Also du schaust auf dem großen Fernseher, schaust dann Bud Spencer und Terence Hill Filme und weißt, früher, das war immer so, weil es halt trotzdem, das sind Filme aus den 80er Jahren. Ne?
Ja.
Und dann schaut der aber eigentlich, ich meine, freilich merkst du, dass der Film aus den 80er ist, aber schaut überraschend von der Bildqualität scharf aus. Ja.
Das war schauen. Ganz lustig.
Zwei bärenstarke Typen, das ist der, wo es die Geheimagenten werden.
Ja, der ist auch gut. Das ist ja, brauchst du eigentlich nur am Sonntag auf Sat 1 schauen, da ist ja immer.
Wirklich?
Ich glaube, die Regel gibt es nicht mehr. Es war früher schon immer so, Sonntag, Sat 1, ganzen Nachmittag, Bud Spencer.
Muss ich mal schauen. Nein, ich Melly Belt in meinem Kopf, weil, aber, also, was habe ich da bei meiner Collection?
Es ist ja so schön, da gibt es ja so viele Filme, die in Amerika spielen oder in Miami spielen oder wo auch immer. Und jetzt, wenn man das Ganze in Amerika spielt, hat man das Gefühl, wie geil, dass sie die Amerika vorstellen. Also wie Amerika in die Filme funktioniert. Das sind halt einfach so Städte und das sind immer irgendwelche Gangs, die um und rumrennen wie Indianer. Die gehen dann irgendwann kämpfen.
Das ist zwei außer Rand und Band, genau, ja. Mit Geronimo, gell?
Ja. Das ist der vom Sturm auf dem Kapitol.
Ja, dann habe ich genau zwei bärenstarke Typen war da dabei. Dann, ich glaube, vier Fäuste für ein Halleluja, der ein paar Sensation ist. Die linke und die rechte Hand des Teufels. Vier Fäuste gegen Rio. Was war dann noch dabei? wie heißt der, wo es in Afrika sei, das Krokodil und sein Nilpferd?
Mhm.
Das ist einfach ein Traum.
Ja, das Geile ist ja, die waren ja, zumindest die ersten, waren ja eigentlich nicht recht erfolgreich. Die sind ja erst erfolgreich waren, wie sie in Deutschland in die Fernsehen gekommen sind oder in die Kinos, ich weiß nicht, ob sie in die Kinos waren, synchronisiert worden sind, weil die Synchronsprecher halt einfach irgendwas synchronisiert haben.
Okay.
Und nicht in richtigen Text. Da gibt es eine Szene, wo der Bud Spencer in einem Flugzeug fliegt. Ich glaube, der mit Afrika. Und im Original, ich weiß nicht, ob es Englisch oder Italienisch ist, im Original ist das halt eine relativ ernste Szene. Und im Deutschen geht es halt nur darum, dass er komplett angesoffen im Flieger drin ist und dann umfliegt. Also so wie es in unserer Jugendzeit diese ganzen nachvertonten Dinge auf YouTube gegeben habe. Alf vertonet und Lord of the Weed und den ganzen Scheiß. So ungefähr war das.
Echt? Ja, aber nur bei irgendeinem am Anfang, weil noch
nur
die, schon bewusst so gemacht worden. Ne?
Ich glaube nur erste oder zweite, was sie halt irgendwie so gemacht haben.
Ja, drum. Aber das stimmt, das habe ich auch mal gehört irgendwie.
Und das hat dann voll eingeschlagen in Deutschland und dann haben sie nur mehr sowas gemacht.
Ja, aber die haben es, also ich kenne es ja wirklich nur die von meiner, also aber die von meiner Collectors Box, die gehen halt ein- und auswendig. Aber da gibt es ja so viele andere, was dann auch stürmweise allein gemacht haben. Also was der Bud Spencer dann mit der Dicke und sein was denn der Außerirdische mit dem Burm.
Ja.
Und übrigens, genau, siehst du, wenn wir gerade von Bud Spencer und Terence Hill. Müsste schon was zeigen. Ich habe mir jetzt ja für die Predators ein Fan-Shirt machen lassen oder ich habe mir ein Trainingstrikot gekauft.
Die Mücke. 99.
Genau. Der hat gefragt, was ich für einen Flock drauf haben will und ich habe gesagt, ja, 99 und Mücke, weil sie nannten ihn Mücke, ist einfach auch ein Klassiker, finde ich.
Ah, der ist ja schon alt.
Der ist alt, ja. Der ist ziemlich alt, ja. Und da ist immer so ein geiler, so ein italienischer Schauspieler dabei, der Hund ist so dünn. Das ist so ein Schwarz, der hat eine Hockennase und der ist so unglaublich dünn. Hey, wenn ich den sehe, kriege ich jetzt mehr Fressattacke, weil da habe ich einen Hunger.
Ja, darum gibt es wahrscheinlich die Szene, wo er Bohnen isst.
Wow, Alter, Bohnen, ja. Bohnen mit Speck.
Bud Spencer hat schon unglaublich viel Film gemacht, was ich da gerade sehe.
Was ich mir immer wieder frage, der Nando Paone, so heißt er genau. Der schaut dann immer so dünn aus. Das ist ja Wahnsinn. was ich mir frage, ob das heute auch noch so funktionieren wird, weißt du, wenn du so einen Film machst. Nur Knackquatschen aus der und genau diese Art von
Depri One-Liner.
Ja, von One-Liner-Humor und ich glaube, es würde allein von der ganzen Wognis nicht mehr gehen, also was die manchmal da für Sprüche aussehen. Also da würde sie die ganze, die Vogue-Generation wird zum Rotieren und
ich glaube, außerhalb von diesen Sachen, ich glaube, sie haben ja eine Zeit gehabt. Glaube ich. Nicht, dass das nochmal geht hat.
Glaubst du ja nicht mehr, oder?
Nein.
Also ich persönlich glaube
es nicht. Es kann sein, dass irgendeine Generation nochmal draufkommt, dass die Filme einfach alle komplett geil sind, aber ich glaube nicht, dass neue Filme kommen in dem Stil, die auch gut sind.
Ja. Nein. Ich glaube sehr nicht. Also das hat seine Zeit gehabt, das hat ein bisschen so den Nostalgie-Humor und man soll es vielleicht da dann dabei lassen. Hey, übrigens, es hat seine Zeit gehabt. Ich finde, es gibt immer so Schauspieler, die auch einer Zeit haben und irgendwann sind sie weg. Ja. Und auch so ein Schauspieler war ja der Nicolas Cage.
Ja.
Der hast du den Film Massive Talent mit ihm schon angeschaut?
Den habe ich mir vor ein paar Jahren angeschaut, der ist so geil.
Ja, so lange gibt es den, der ist, glaube ich, 2 Jahre alt, das ist 2022 oder was?
Auf jeden Fall habe ich mir nachgeschaut, wie rausgekommen ist.
Ja, richtig, also ich,
richtig geiler Film.
Ich habe mir das Wochenende auch geschaut, ich habe so viel gelacht. Hey, wie kann man sich selber nur so, selber wirklich so brutal durch den Kakao ziehen?
Das ist ein grandioser Film. Ursprünglich habe ich den ja, glaube ich, auf den bin ich gekommen, weil es da, wie der Film rausgekommen ist, so viele Memes gegeben hat. Das ist das, was eh mittlerweile jeder kennt, wo er, also in dem Film hauen sie sich, ich weiß nicht, Schwammerl oder LSD rein und dann fahren sie dem Cabrio und er ist komplett fertig und dann dreht er sich um mit so einem Pedro und wie er drin sitzt.
Ja, der Pedro Pascal, oder das Grenzen. aber lustig, dass ich genau dieselbe Szene auch gerade gedacht habe. Also vom Fan von Pedro Pascal als schauspielerischer sensationelle Leistung.
Richtig, richtig geiler Film.
Und auch, ja, ich finde auch, der Plot-Twist dann im Prinzip, oder?
Ja, und das ist auch trotzdem, Nicolas Cage ist trotzdem ein cooler Schauspieler. Beweist er in dem Film. Nein, aber das ist selber spielt.
Ich glaube, der hat tatsächlich, also der Nicolas Cage hat in den 90er, der hat schon gute Filme gehabt. Das war diese Action-Zeit auch mit Conia. Ich finde The Rock war ein super Film.
Face-Off.
Sensation, also Face-Off war wirklich für mich einer der genialsten Filme derer Zeit, ja, absolut. Also der hat einfach das Problem gehabt. Ich meine, es ist ja Ghost Rider war noch okay. Der erste, der zweite war schon ein Skandal. Und dann hat er ein paar so Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie der Kassel hat, der Wicker Man Kassel oder was, wo er auf der Insel irgendwas ermittelt, wo die Leute dann eher mit so einem riesengroßen Strommantel mitverbrennen und so weiter. Das war, da waren dann halt ein paar sehr bizarre Entscheidungen, die dann da halt dann leider in der Karriere oft einmal, ja, wie heißt es so schön, nicht so gut, oder?
Hat der nicht diesen geilen Film gemacht, wo es um diesen Snuff-Film gegangen ist?
Ah ja, mit dem Joaquin Phoenix.
Ja.
Der war extrem gut, ja.
Der war ziemlich
gut. Der heißt, glaube ich, sogar Snuff, oder? Hast du nicht so?
Nein, irgendwie, warte mal, wie heißt das Filmformat?
Ein 300 Millimeter
oder so. Ich weiß gar nicht, was, aber ja.
Stimmt. Da magst du recht haben, ja. Aber, also ich meine jetzt
wirklich er hat jetzt viel von diesen Indiana Jones Abklatsch-Film gemacht.
Du meinst das Vermächtnis der Tempelritter? Ja. Die waren aber nicht schlecht.
Die waren unterhaltsam, aber die waren jetzt die Krönung
der Filme. Ja, tiefgründig waren es nicht. Das ist aber unterhaltsam. Und für mich hat der Film schon gewonnen, wenn er unterhaltsam ist.
Das stimmt. Ich sehe gerade, der hat bei Kick-Ass auch mitgespielt.
Ja, stimmt. Kick-Ass, da hat er einen Vater vom Dirndl gespielt. Ein Big Alter. Daddy.
Der Film hat mich auch geflasht.
Ja, hast du den zweiten einmal gesehen?
Ja, beim einen Teil habe ich mir am Anfang gedacht, das ist so ein Teenie-Film, wo es darum geht, dass irgendwie so Superhelden dann, ich meine, ist er einer, ja. Aber der eskaliert dann einmal so richtig schnell und wird richtig arg, gleich in der ersten Viertelstunde und so. Und dann habe ich gedacht, oh ja, geiler Film.
Da geht es richtig, richtig rund, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zwarer überhaupt jemals gesehen habe.
Er ist auch geil. Zwarer war geil. Aber der Ansa hat halt diese Momente gehabt am Anfang, wo man sich denkt, ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass das so ein Film ist.
Ja, vor allem, weil er, also sie geht ja durch, das ist ja ein Wahnsinn, stellenweise. Also, ja. Mit dem habe ich damals auch nicht gerechnet, stimmt.
Und ich habe nicht am Schirm gehabt, wie man den angeschaut hat, dass da irgendwo steht, dass der ab 18 ist. Guter Film.
Kann man Nicolas Cage auch hackeln. Unter dem Hackerl alles hat irgendwann seine Zeit. Apropos Zeit, wir waren ungefähr bei unserer One-Hour-Marke. Und in der Regel, wenn wir zu unserer One-Hour-Marke kommen,
Die Wortzeit.
Dann kommen wir zu unserer Expertise, oder Dominik?
Mhm.
In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden mit der notwendigen Expertise.
Ja, und
das ja, was ein gutes Wort habe ich gefunden für Expertise. Ja. Parthenogenese.
Mhm.
Muss man vorweg sagen, ein richtiges Scheißwort.
Ja.
Richtig geschissen.
Parthenogenese und ich kann es sofort auflösen. Das, was du nämlich gefunden hast, ist kein wirkliches Wort, sondern es ist nur die Folge eines Sprachfehlers. Du weißt, es gibt Menschen, die haben das Pech, dass sie mit so einem Sprachfehler bohren, dass sie lispeln oder nuscheln.
Mhm.
Gibt's ja, ne? Und bei Pathogenese ist nichts anderes passiert, als dass auf der Unimensa von Heidelberg ist ein Student durchgegangen, der hat dieses Problem gehabt und wollte sich Pasta al Genovese bestellen. Und der hat halt Pasta al Genovese.
Aber an das habe ich auch gedacht.
Und die Hände, ja, die Kommilitonen, was nachgegangen ist, die haben halt irgendwie gedacht, dass da ein fachlicher Austausch vor einer passiert und haben dieses Wort mit aufgenommen. So hat sich der Mythos der Pathogenese auf der Uni Heidelberg durchgesetzt. Aber du hast auch auf Pasta al Genovese gedacht. Wie geil ist denn das?
Ja, es ist mir auch im Kopf gewesen. Aber ich habe dann nicht wirklich Expertise dazu gefunden.
Du hast gedacht, es ist so grändig, das kann ich nicht machen. Weißt du, es ist schön. Schön, wenn zwei Leute gleich deppert sind.
Nein, okay. Ich war echt schwer da beim Suchen bei diesem Wort. Habe aber dann doch zwei plausible Theorien gefunden, was das heißt.
Darf ich dich nur ganz kurz fragen, hast du das Wort ausgesucht oder ist es aus der Liste von 20 Wörtern, die ich mal vor 4 bis 6 Wochen durchgeschickt habe?
Nein, ich habe es ausgesucht. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich gesucht habe.
Okay, passt. Aber dann haben wir, weil dann muss ich mal nachschauen, weil dann haben wir noch einen Haufen Expertisen im Talon.
Entweder habe ich gegoogelt, bis ich ein Wort finde, das ich nicht kenne, oder ich habe ChatGPT gefragt, ich brauche einen Haufen Wörter, die keiner kennt.
Die ich nicht kenne.
Irgendwas, irgend so ähnlich.
Okay, na, aber dann fangen wir mal, erklären wir mal, was ist. Nachdem es Pasta al Genovese offensichtlich nicht ist.
Naja, man kann das Wort ein bisschen zerlegen.
Mhm.
Wenn wir bei unseren alten Spielwörtern. Und zwar in das Wort Part für einen Teil. In das Wort Hen für Händel. Okay. Die Henne.
Ja.
Und Genese. Für Genese heißt so ein bisschen entwickeln oder erschaffen oder man sich aus irgendwas entwickelt.
Ja.
Und Pathogenese heißt als gesamtes Wort dann eben der Prozess, wenn man sie zum Teil in eine Henne entwickelt. Das heißt, es gibt okay. So. Man ist nicht ganz sicher in der Fachliteratur, ob das psychologische Entwicklungen sind oder ob Körperteile dann auch wirklich so entwickelt worden sind. Also da hat man nicht wirklich viele Sachen gefunden. Das Ganze ist ja schon sehr lange aus, ist durch alte Schriften überliefert worden. Und was man halt nur weiß, ist, dass die Leute dann irgendwann einmal zum Gackern angefangen haben und zum Beispiel vom Boden auf so Würmer aufgeschnappt haben und so Resten. Und die Leute haben halt dann spätestens gemerkt, wenn sie Ei gelegt haben, dass sie jetzt.
Alter, die Leute haben, die haben wirklich dann ein Ei gelegt. Mhm.
Genau. Von da kommt auch der Begriff, ich gehe jetzt eilegen. Von der Pathogenese.
Ah, ja, na, okay. Jetzt ergibt es so einen Sinn. Hm? Das heißt, der Film District 11 oder wie hat der geheißen, wo sie der Typ.
Der mit den Aliens.
Sukzessiv in eine Alien verwandelt, das ist so
ähnlich. Genau, das ist quasi die Part-Alienogenese.
Part-Alienogenese, okay. Ja, dann habe ich es richtig verstanden. Ja, klingt plausibel. Und sind das Bio-Eier, kann man die dann verkaufen oder kriegt man die wohl?
Nachdem der Prozess schon sehr alt ist, also es gibt keine Überlieferungen, dass das irgendwie in der Neuzeit passiert ist.
So ja.
Gehen wir schon davon aus, dass Bio waren. Ich glaube, damals geht's hat man noch nicht so viel gespritzt.
Okay. Ja. Stimmt. Perfekt. Ist nämlich ganz lustig, weil ich glaube, dann werden wir schon in die Richtung gehen. Ich habe das nämlich auch zerlegt, genauso ähnlich wie du. Bei mir ist es auch wieder Part geworden, also Teil.
Mhm.
und Henogen. Und Henogen ist das Gegenteil von Halogen. Und bei Halogen wissen wir ja, dass das mit Licht leuchten oder Erleuchten zu tun haben. Und wenn man das weiß und sagt, okay, Henogen ist das Gegenteil von Halogen, dann kann man sagen, dass die Pathogenese, also Parthenogenese, auch als Teilabdunkelung bezeichnet werden kann. Das Interessante ist, dass diese Teilabdunkelung sich aber nicht aufs Räumliche bezieht, also wie zum Beispiel jetzt bei uns im Hintergrund, wenn es schon langsam, wie sagt man, dumper wird, ne, weil die Sonne schwindet, sondern ursächlich auf den Geist bezogen ist, also auf the brain. Und diese Pathogenese, also diese Teilabdunkelung, ist tatsächlich traurigerweise sehr stark von Social Media beschleunigt worden. Das sind die Leute, was die sich irgendein Video anschauen und dann nur mehr Halb- und Unwahrheiten gefüttert kriegen und das dann aber sozusagen als die Wahrheit, die Meinung weitergeben. Ne?
Mhm.
Schau dir die ganzen Reels vom Harald Wilimski an, von dem sogenannten Spitzenkandidaten der Freiheitlichen Partei Österreichs. Der ist wirklich, wenn du den seine Reels anschaust, also der Allah ist schon in dieser Teilabdunkelung drinnen mit dem, was er da gibt. Und jetzt stellst du dir vor, jetzt schnappen das Leute auf, hinterfragen das nicht und geben das weiter. Ja, natürlich zieht das sehr große Kreise. Drum am Sonntag, Europawahl, geht's hin, wird's egal was, aber KFPÖ, dreht's die Ficke in den Arsch.
Wo ist den Sonntag schon?
Ja, den Sonntag ist Europawahl.
Okay. Ich habe fünfmal ein paar Karten schon gegeben, zwei sind sie nicht. Genau, alles aus der Blau und Schwarz bitte. Danke, ich gebe keine Wahlempfehlung ab.
Ja, genau, also es ist, geht's wollen und wird's was wird's, außer Blau und Schwarz.
Ich habe noch eine zweite Erklärung zur der Pathogenese gehabt. Und bin da ein bisschen drauf gekommen, im Englischen sagt man zu der Pathogenese Pathogenesis.
Okay.
Und Genesis war ja eigentlich
eine coole Band.
Coole Band, ja. War eine coole Band, ja. Heißt da die Entstehungsgeschichte im Alten Testament, Genesis. Mhm. Und Genesis heißt auch der Name vom Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation, von der ESA.
Okay. ESA.
Und das Parthenon kennt man vielleicht, wenn man schon mal in Griechenland war. Gibt's in
Athen. Ich finde schön, dass du wieder nach Griechenland kommst. Du warst mir schon zu lange in meinem alten Griechenland.
Ich machen müssen.
Danke.
Das ist ja in der Akropolis, ist ja dieses Parthenon, kennt man, das ist mit den vielen Säulen.
Pantheon.
Genau, Parthenon schreibt man es.
Okay.
Und das war auch damals schon bei den alten Griechen und ich weiß nicht, ob es bei irgendeinem Krieg auch mal irgendwelche anderen Staaten drin war.
Ja.
Hat man damals schon genutzt, mehr oder weniger als Werft und als Startrampe für Satelliten.
Du meinst, diese Satelliten, die jetzt runterfallen, haben die alten Griechen schon aufgeschossen?
Ja, was, also die sind...
Ja,
die
sind das, muss so sein.
Ja. Was sie viele wissen, ist ja, dass die ganzen Götter, was es damals gegeben hat...
nicht anders wie Satelliten waren.
Eigentlich nur Bezeichnungen für Satelliten waren, ja.
Ja, okay. Das habe ich gar nicht gewusst, dass die Griechen die ersten waren mit GPS damals. Darum waren die militärisch also erfolgreich lang. Verstehe schon.
Ja, und was du mathematisch gut drauf bist, dann kannst du GPS nutzen. Das kannst du alles ausrechnen.
Alles
mit, easy. Mit Dreiecke kann man alles ausrechnen.
Ja, ja, sogar Viereck.
Ja. Und ein Kreis.
Und ein alles. Kreis. Ja. Alles.
Ja, das war die zweite Erklärung von Patino Genesis.
Also, das ist eigentlich die griechischen. Ja, aber es ist sehr interessant, weil ich meine, was der das dauert ja lang, bis die in Schwung verlieren. Es könnte wirklich sein, dass das die Satelliten aus dem alten Griechenland sind, die jetzt runterfallen. Dass uns nur erzählen, das sind neue. Das. Handianer. Ja, was der, ich hab tatsächlich Patho, was der Pathologie, aber das ist ja dann, da wollte ich auch nicht hin. Aber irgendwie habe ich da in meinem, was der, bis zum 8. Stock von meinem Archiv gekommen, habe ich nichts gefunden. Also.
Na, es ist ein schwieriges Wort, ja.
Aber wir wissen auf jeden Fall, dass, also nicht zu verwechseln mit Pasta al Genovese. Es ist
kein italienischer Begriff.
Ja, aber Dominik, ich habe gerade nämlich nachgeschaut, ich habe am 23.04. Uns, weil ich glaube, das Wort Sauerkrautwand, das haben wir schon gehabt, gell? Mhm. Tamponaustreiber haben wir auch schon gehabt, oder?
Das haben wir auch schon mal gehabt, ja.
Ja, dann haben wir noch drinnen als Expertise für Zukunft Matronenpolyp.
Matronenpolyp,
mhm. Ja, Schlammpampen.
Schlammpampen, das glaube ich, haben wir schon mal gehabt.
Na, müssen wir schauen.
Über das haben wir schon mal geredet.
Quinkelieren. Mhm. Kujonieren und Herzensbrast. Also wir haben tatsächlich schon noch ein paar
bildlichere Wörter.
Nein, wir haben darüber geredet, Tamponaustreiber und Schlammpampen haben wir noch nicht gehabt. Nein.
Okay, dann habe ich mal. Ja,
weil es war der Tampon. Wir haben eine Abstimmung gehabt und da hat sich dann der Tamponaustreiber durchgesetzt und dann das nächste Mal drauf war es die Sauerkrautwand und dann bist du schon wieder Papa geworden.
Mhm, tatsächlich, ja.
Jetzt muss ich dir noch was fragen. Was hat denn der Frieder da bei die Fiers, bei dem Foto, was du mir geschickt hast?
Die hat so ein. Es schaut nicht, es ist kein Klettergurt. Es ist ein. Also eine Schiene.
Schaut allerdings so aus, ja.
Ja, es ist eine Schiene, weil die Hüfte noch nicht ganz entwickelt ist. Mhm. Und das muss jetzt für ein paar Wochen tragen. Ja,
ist das eigentlich wie eine Spreizhosen, oder was?
Genau, es ist mehr oder weniger genau das. Und früher hat man gesagt, Bratwickeln. Und alle, die das früher gehabt haben, müssen jetzt eine neue Hüfte machen. Also das werden wir der Frieda in Zukunft ersparen. Und wie gesagt, ihr ist das wurscht und... Eigentlich ist es ganz praktisch, wenn man es hält, wenn man so ein bisschen einen Griff hat.
Du, zu uns haben sie auch beim Kilian gesagt, Brat wickeln. Und wir haben das dann nach zwei Tagen haben wir das lassen, weil ich habe gesagt, ich kann mich nicht jedes Mal, wenn ich den wickeln muss, vorher ausaufen. Geht nicht.
Ja, sie war, wir waren bei einer Physio für die Kleine, die Tag im Krankenhaus. Und da waren ein paar dabei, die haben Brat gewickelt. Und das schaut so umständlich aus, was der mit der Schiene, die hast du unten rein, machst den Klettverschluss zu und fertig. Das ist ein Ding auf zwei Sekunden.
Okay.
Und cool. Ein paar Wochen hat es noch um und dann ist das Ganze erledigt.
Ist erledigt, ja. Aber also das ist ganz lustig, weil bei uns haben wirklich gesagt, boah, wickeln, und wir haben einfach drauf geschissen. Hey, ich habe das super gemacht, das ist perfekt in der Norm.
Ja, bei uns haben sie auch am Anfang gesagt, dass das so ausgeprägt ist und sie wird wahrscheinlich dann irgendwas Schärferes kriegen und sowas. Und dann waren wir bei der ersten Untersuchung und dann haben sie gesagt, nein, es ist viel, viel, viel besser geworden. Und ja. Dann die Hebamme hat gesagt, sie kennt auch zwei andere Babys, die das auch haben, aber die Eltern scheißen komplett drauf. Aber sie hat gesagt, das würde es absolut nicht machen, weil auch wenn es kennt, irgendwann nichts hat, irgendwann, wenn es 50 wird, denkt sie sich, ich brauche eine neue Hüfte.
Ja, wir haben es einmal Park gewickelt, die und ich werde auch eine hier brauchen, also es ist voll wurscht.
Ja.
Ich glaube, wenn du das Problem hast, hast du das Problem. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Nein, aber wenn du halt laut der Ärzte hast, das Problem dann halt nicht, wenn du das.
Ja, war super. Das war cool. War schön, ja.
Aber das werden wir dann.
In 50 Jahren wissen.
Weiß ich nicht, ob ich das noch mitkriege, aber das werden wir dann wissen.
Fralle, wir werden du mit 80 und ich mit 90 wird es herzlich willkommen zur 1347. Folge des letzten Podcasts auf dieser Erde.
Wir machen jetzt einfach nur ein paar Jahre Podcasts, dann schicken wir das alles in der KI rein und dann brauchen wir eigentlich gar nichts mehr da, nur mehr kassieren.
Du meinst, die KI generiert dann aus allem random Folgen. Ja. Da können wir es dann wöchentlich veröffentlichen und haben nicht einmal hocken damit. Das ist aber smart. Dann würde ich dich bitten, Dominik, um der Smartheit noch das Tüpfelchen drauf, also der Zuckerguss am Ende des Podcasts, ein Exzerpt aus dem Almanach des österreichischen Sprachtums. Der kleine Wappler. Was hast du denn heute für uns?
Ich mache einmal zufällig irgendwas,
weil ich vergessen habe. Zufällig.
Zufällig. Es gibt das Wort Poffel.
Poffel. Bofen.
Poffel. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe es nicht durchgelesen, mal schauen wir mal, was es ist.
Ja, vielleicht meinst du Böfe. Ein Böfe damit. Weißt du? Du bist der schöne Böfen. Ein Keifen. Aber bin ich gespannt.
Unbrauchbares Zeug. Na, Ausschussware. Okay. In den späten 1970er Jahren wurde der Begriff gerne in Verbindung mit dem Attribut letztrangig. Vom damaligen Kolumnisten der Kronenzeitung Richard Nimmerrichter alias Stabal zur Bezeichnung der Werke österreichischer Künstler wie etwa der Filmemacherin Walie Export herangezogen. Poffel.
Überhaupt noch nie gehört.
Das war jetzt tatsächlich informativ.
Nein, das, so können wir nicht aufhören. Blaut weiter. Sorry, nein. Also, geht nicht, Dominik.
Rotzbuhr, Rotzpiepen, Rotzlöffel. Ja,
das lassen wir gelten.
Eine Invektive mit ländlichem Touch, die sich in der Regel an junge Mitbürger richtet. Rotz in der Nasenschleim.
Oh. Das war's. Kurz und prägnant. Aber das Poffel überhaupt noch nicht gehört. Und das war mir jetzt auch viel zu bildend. Ja, es geht nicht. So können wir nicht aufhören. Aber mich freut es, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, jetzt sollten wir wieder unseren zweiwöchigen Rhythmus schaffen, oder?
Ich meine, dass das geht.
Jetzt sind bei beiden die Nachwüchse da. Nächstes Mal hast du dann sozusagen schon die Vornervosität vom Schnippschnapptermin und das übernächste Mal kannst du dann erzählen, ob du dem Urologen einen Schuss ins Gesicht lassen hast.
Oder ob ich mit einer hellen Stimme gesegnet bin.
Ja. Hallo. War das da voll die fette Motten bei dir herinnen? Gerade vorbeigeflogen.
Ja, das gibt mir schon die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, die werde ich glaube jetzt jagen.
Passt.
Ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag, Abend und einen Morgen.
Danke, auch dir. Wir hören uns in 14 Tagen. Danke fürs Reinhören. Pfiat euch.